auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
7. Spieltag der Futsal-Liga West heute. Natürlich wieder Thema bei uns hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Und bei mir unser Futsal-Experte von futsalgermany.de, Heinz-Peter Effing. Moin, HP.
Ich grüße dich, Malte.
Lass uns auf ein torreiches Wochenende zurückblicken. 48 Tore in 4 Spielen und allein 24 in Schwerte. Aber wir gehen der Reihe nach vorschauen. Erstmal zum Duell zwischen Münster und Sennestadt. Der Tabellenführer hat sich behauptet, hat seinen Vorsprung in der Tabelle halten können durch einen 8:2-Sieg gegen Münster. Heinz-Peter, Sennestadt in Torlaune.
Ja, sie sind einfach sehr gut unterwegs, das muss man klar sagen. Und die Rahmenbedingungen bei diesem Spiel waren für den MCH jetzt nicht ideal. Sie sind relativ spät angekommen, erst in Münster, hatten also eine späte Anreise, konnten sich nicht vernünftig warm machen, sind dann auch entsprechend ins Spiel gekommen, also ein bisschen holprig, zur Halbzeit nur, sage ich jetzt, 1:3. Aber sie haben das Spiel dann in der zweiten Halbzeit relativ früh entschieden, nämlich bis zur 22. Minute. Da hat Münster ein bisschen offener gespielt, hat versucht hochzupressen und die Sennestädter haben sich gut befreit, die Räume genutzt. Und in dieser Phase dann bis zur 22. Minute, also innerhalb von zwei Minuten, danach wieder Anpfiff, 3 Tore geschossen. Söser zum 1:5, da war das Ding im Grunde genommen gelaufen. Also man muss dann tatsächlich auch schon von einem Klassenunterschied sprechen. Gegen den UFC, der einfach keine wirklichen Mittel gefunden hat. Und am Ende fehlte es dann auch an Qualität, um dem MCH wirklich gefährlich zu werden. Es ist eine komplizierte Saison für den UFC. Das hat sich auch in diesem Spiel wieder dargestellt. Jenner hat zum 1:2 verkürzt in der 11. Minute und Dos Santos Filho zum 2:5 dann mal irgendwann zwischendurch in der 24. Minute. Aber am Ende haben Söser mit 3 Toren und 3 Vorlagen, Erder mit 5 Toren und einer Vorlage und auch Matic mit 3 Vorlagen vor allen Dingen dazu beigetragen, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Vor einigen Jahren noch undenkbar, dass die Mannschaften dann so auseinandergehen, was die Qualität angeht. Die Münsteraner sind immerhin Rekord-Westmeister mit 8 Titeln. Zum letzten Mal 2014-15 westdeutscher Meister gewesen. Die letzten 3 Jahre sind folgende Platzierungen dabei rausgekommen. Ich habe mal nachgeschlagen, einmal 4. und 2-mal 5. jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn sie in dieser Saison 4. oder 5. werden, dann sind sie sehr, sehr, sehr zufrieden. Jetzt gibt's den Klassiko am kommenden Wochenende gegen die Holzpfosten aus Schwerte, die bekanntlich aktuell etwas besser drauf sind als die Münsteraner. Möglicherweise gibt's die Wende gegen Wende, denn Wendelin Kemper ist tatsächlich erstmal als Part-Time-Coach zu den Holzpfosten gewechselt. Und ich bin gespannt, was die Münsteraner dann am kommenden Wochenende am 17.11. in Schwerte da reißen können. Und der MCH ist sehr gut unterwegs. Die spielen jetzt gegen den PCF Mülheim zu Hause und wollen natürlich ihre schon fast unheimlich anmutende Heimserie, ich glaube 2 oder mehr als 2 Jahre kein Heimspiel mehr verloren, fortsetzen gegen den Aufsteiger.
Das ist natürlich dann ein ganz, ganz wichtiges Fund, auch auf dem Weg, um westdeutscher Meister zu werden. Gucken wir nach Schwerte, nicht zu den Holzpfosten, sondern zum FC Schwerte, zum Tabellenletzten, dessen Position sich dann auch nach diesem Spieltag weiter zementiert hat, denn die wurden richtig abgeschossen von den Black Panthers aus Bielefeld. 21:3 gewinnen die Bielefelder. Richtiges Schützenfest, was noch gar nicht ab der ersten Minute so losging. Aber bevor wir auf die Tore eingehen, müssen wir auf die Personalsituation bei den Black Panthers auf der Trainerbank eingehen, Heinz-Peter, denn Goran Novakovic, der saß nicht auf der Trainerbank, neuer Mann saß da, beziehungsweise neuer Mann, kein neuer Mann in der Futsal-Liga West, ein alter Bekannter.
Ja, Raude Acevedo hat übernommen, er ist jetzt Coach der Bielefelder, auch das ist keine Verbindung, Ja, für die Ewigkeit ist Quatsch, aber sie wollen es erstmal antesten. Man muss ja auch immer Wege zurücklegen. Ich weiß gar nicht, Raul wohnt irgendwo Bonn, Düsseldorf, die Ecke. Das ist natürlich auch ein bisschen Gefahr bis nach Bielefeld zu den Heimspielen. Und auswärts ist es ja dann teilweise näher, aber teilweise noch weiter weg. Aber es hat auf jeden Fall im ersten Spiel sehr, sehr gut funktioniert.
Sehr, sehr gut geklappt. Wie viel lag da am Trainer, kann man schwer sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass der neue Trainer in Anführungsstrichen möglicherweise auch länger bleibt. Das hat es nämlich Goran Novakovic erzählt. Die Probleme mit dem Wohnort, die werden sie irgendwie regeln.
Wir haben da schon jetzt mittlerweile eine gute Lösung gefunden und gucken mal, inwieweit, in wie vielen Spielen er pro Saison dann uns behilflich sein kann. Das wird mit Sicherheit einige Spiele sein und da versprechen wir uns natürlich auch einiges von, weil wir auch bekannt, dass wir nicht trainieren. Und wenn wir dann einen so erfahrenen Mann dann an der Seite haben, ist das für uns auf jeden Fall sehr von Vorteil.
Was hat ansonsten dazu geführt, dass die Black Panthers eben mit 21-3 gewinnen? Das ist ja selbst für Futsal-Verhältnisse schon ein sehr bemerkenswertes Ergebnis.
Astronomisch, definitiv. Also Raul verfügt definitiv über Expertise in dem Bereich, sicherlich auch über ein Stück weit mehr Expertise als Goran. Und ich möchte da Goran auf gar keinen Fall zu nahe treten, der wirklich in den letzten Jahren mit den Black Panthers auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Er wird sicherlich ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass die Black Panthers sicherlich das ein oder andere taktische Ding etwas besser gemacht haben. Die Qualität nach vorne, die haben sie ja schon seit längerem. Und das haben in diesem Spiel auch wieder Eitan und Dreuli unter Beweis gestellt. Eitan 10 Tore, 4 Vorlagen. Und Dreuli 7 Tore, 8 Vorlagen. Damit sind beide an der Spitze in der Torjägerliste. Dreuli 24 aktuell, Eitan 22 Tore. Und beide haben 16 Vorlagen in dieser Saison bisher abgeliefert, in beiden Statistiken Liga-Top-Wert. Und um vielleicht auf den FC-Schwerte dann auch nochmal einzugehen, nach dem vorläufigen Saisonhöhepunkt, nämlich der nur 3-4 Niederlage in Wuppertal vom vorvergangenen Wochenende, gab es jetzt den vorläufigen Tiefpunkt, was diese Niederlage angeht, mit 3-21. Ich meine, man muss es leider so im Moment so klar sagen, die sind nicht Futsal-Liga Westreif, auch wenn es noch viel krassere Negativbeispiele, was Ergebnisse angeht, gibt. Nämlich in der Nordost-Regionalliga haben am Wochenende die Hohenstein-Ernsttaler gegen eine Mannschaft aus Halle mit 86-0 gewonnen.
Oh mein Gott.
Das ist natürlich noch wieder eine ganz andere Dimension von Niederlage. Da gibt es dann wirklich, es scheint ja ein 3-4 Klassenunterschied zu sein. Nein, aber trotz allem, um nochmal auf den FC Schwerte zurückzukommen, 3-21 zu Hause gegen die Black Panthers verloren, die sicherlich eine Qualität nach vorne hin haben. Zur Pause stand es schon 0-0. Bis zur 8. Minute stand es übrigens 0-9 stand es zur Pause. Bis zur 8. Minute stand es 0-0. Fakt ist, die letzte Ausfahrt gibt es am kommenden Wochenende und die heißt Bonn. Da zählt nur ein Sieg, wenn sie noch irgendwie was reißen wollen. Aber ich persönlich glaube da jetzt nicht mehr dran. Ich weiß nicht, wie es bei der Mannschaft aussieht. Trotz allem Respekt davor, die sollten die Saison auf jeden Fall weiter positiv angehen und versuchen, irgendwie am kommenden Wochenende 3 Punkte zu holen. Weil die sind Pflicht, wenn man noch irgendwas reißen will. Und die Black Panthers Bielefeld stehen am kommenden Wochenende in einem echten Spitzenspiel den Futsal Panthers Köln gegenüber.
Und worauf es in diesem Spitzenspiel dann für die Black Panthers aus Bielefeld ankommen wird, das hat uns Goran Novakovic auch noch erzählt.
Um die Offensive mache ich mir da wenig Sorgen. Es ist halt wichtig, dass wir sie hinten nicht bekommen. Und sieht man ja auch in unserem Torverhältnis. Wenn wir das irgendwie schaffen, gering zu halten, dann rechne ich mir auf jeden Fall auch für Samstag auch Chancen ein. Obwohl natürlich klar Köln als Meister und mit der Horde an Nationalspielern klar als Favorit ins Spiel geht.
Und die haben sich auch warm geschossen am letzten Wochenende. Da kommen wir gleich zu. Erstmal gucken wir auf die Bonner Lions, die du ja eben schon angesprochen hattest. Die haben in der nächsten Woche dann also das 6-Punkte-Spiel gegen den FC Schwerte und hatten in dieser Woche auch schon eins da unten im Tabellenkeller, nämlich gegen den PCF Mülheim zu Hause. Die Bonner gegen die Mülheimer angetreten, haben aber auch da mit 2-4 verloren. Es bleibt bisher bei den 2 eingefahrenen Punkten für die Bonner. Die Mülheimer gewinnen und wir hören Johannes Karamitsos.
Ja, wir sind heute nach Bonn gekommen mit dem Ziel, die 3 Punkte mit nach Mülheim zu nehmen. Dementsprechend konzentriert und fokussiert sind meine Jungs ins Spiel gegangen, haben von Anfang an die Zweikämpfe angenommen, viel Ballbesitz gehabt, gut nach vorne gespielt. Bonn hatte sich in der ersten Halbzeit sowie auch Beginn der zweiten Halbzeit hauptsächlich in die Defensive gestellt, haben versucht ihrerseits mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Einmal hatten wir Glück in der ersten Halbzeit, da hatten sie einen Pfostenknaller. Wir konnten von unseren zahlreichen Chancen, die wir hatten, ein Tor erzielen, was dann die 1-0-Halbzeitführung ausgemacht hat. Ansonsten kam er mal zu spät einen Schritt oder die Latte war im Weg. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild, Bonn erstmal tief hinten. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt ein paar Unkonzentriertheiten von Bonn ausnutzen konnten und wir durch unsere Chancenauswertung dann das Ergebnis oder den Spielstand auf 4-0 erhöht haben. Dadurch musste Bonn natürlich jetzt für die Offensive ein bisschen was tun. Wir haben uns dann ein bisschen zurückgezogen, haben unsererseits dann versucht, den Ball eher zu halten, wenn wir im Ballbesitz waren, oder gegebenenfalls zu kontern. Also waren gar nicht noch auf ein weiteres Tor mehr oder weniger aus, weil da waren, glaube ich, noch auf der Uhr noch 10 Minuten zu spielen. Und dann schaffte Bonn halt das 4-1. Da waren, glaube ich, noch 5 Minuten auf der Uhr. Und dann gab es, glaube ich, kurz danach auch eine gelb-rote Karte für Bonn, sodass wir dann die 2 Minuten genutzt haben, um einfach Zeit von der Uhr zu nehmen. Haben in Überzahl nicht wirklich den Torabschluss gesucht. Dann in der letzten Minute konnte Bonn dann nochmal auf 2-4 verkürzen, aber da war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Das Endergebnis mit 2-4 war okay. In meinen Augen ein verdienter Sieg. Meine Jungs haben das richtig gut gemacht. Und so dann haben wir unser Ziel zu später Stunde heute in Bonn erfüllt und fahren jetzt glücklich wieder nach Mülheim und haben jetzt die wichtigen 3 Punkte eingefahren, die für uns so ein bisschen den Anschluss an die vorderen Teams halten. Und jetzt haben wir noch 2 Spiele bis zur Winterpause. Mal gucken, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Punkt noch holen können. Aber für heute war es ein schöner Abend in Bonn.
Hans-Peter, du hast den Chef der Mülheimer gehört, bist ja selber den Mülheimern auch zugetan. 4-2, da lacht das Mülheimer Herz, oder? Endlich raus aus der Abstiegszone.
Chapeau PCF. Damit sind natürlich noch nicht alle Probleme und alle Abstiegssorgen aus der Welt geräumt, aber trotz allem ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg und der ist auch souverän nach Hause gespielt worden am Ende. Diesmal hat man nicht nur mit 2 Toren geführt, sondern man hat es tatsächlich geschafft, auf 0-3 und auf 0-4 zu erhöhen. Torschützen beim PCF übrigens Renneberg, Mewissen, Voss und Akaya Ibo, der übrigens ein Stück weit auch eine Naturgewalt auf dem Platz ist. Den als Gegenspieler zu haben, ist definitiv nicht angenehm, weil er gibt dir permanent Druck, sehr unangenehm zu spielen. Brause und Wenker konnten noch verkürzen in der 30. und in der 40. Minute auf 1-4 respektive 2-4. Aber das war am Ende dann zu wenig. Selbst ein Unentschieden wäre für die Bonner zu wenig gewesen. Sie hatten sich das Ziel gesetzt, das Spiel zu Hause gegen den PCF zu gewinnen. Das war ihr Plan. Sie haben den größten Kader in dieser Saison überhaupt bisher zusammen gehabt, nämlich 13 Spieler waren drin. Am Ende war es doch zu wenig, vor allen Dingen zu wenig Tore. Haben sich auch eine gelb-rote Karte noch gefangen. Isimbi hat die bekommen, was sicherlich auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass das Spiel am Ende verloren ging. Wie ich gerade schon sagte, FC Schwerte gegen Bonn ist das nächste Spiel. Für Schwerte ist es die letzte Ausfahrt Bonn und für Bonn ist es halt eben die letzte Ausfahrt FC Schwerte. Auch da zählt eigentlich nur ein Sieg und der PCF hat echt seinen Job gemacht. Sie sind erstmals auf den Nicht-Abstiegsplatz gesprungen, haben auch davon profitiert, dass die Fortuna aus Düsseldorf nicht gespielt hat gegen die Holzpfosten aus Schwerte. Das Spiel wurde ja verschoben auf den 22.12. Aber trotz allem, die können jetzt mit einem guten Gefühl Richtung Sennestadt fahren zum MCH, haben da im Grunde genommen überhaupt keinen Druck, können nur gewinnen, was schwer genug wird, definitiv. Aber dieser Sieg hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Mannschaft ruhig und sachlich weiterarbeiten kann. Und Janis Karamitsos macht zusammen mit der Truppe und dem ganzen Verein wirklich einen sehr, sehr guten Job, weil es ist nicht leicht, in der Futsalliga West Fuß zu fassen.
Im Moment 7. Platz, 8 Punkte. Düsseldorf, die spielfrei hatten, du hast es eben gesagt, 7 Punkte auf Platz 8. Der 9. Platz, Bonner Lions mit 2 Punkten. Da klafft also auch schon wirklich eine große Lücke. Und ganz hinten der FC Schwerte mit 0 Punkten. Gucken wir nochmal an die Tabellenspitze. Sennestadt steht da ja mit 19 Punkten vor den Panthers aus Köln. Die haben 16 Punkte, haben ja auch den direkten Vergleich mit den Sennestädtern verloren, haben da also die Punkte liegen lassen, haben jetzt aber am Wochenende gegen den Wuppertaler SV mit 7-1 gewonnen. Und wir hören die Spielwertung von Armin Katar, dem Trainer vom Wuppertaler SV.
Ja, am Ende ein 7-1-Sieg der Kölner. Glückwunsch erstmal dazu. Ich möchte diesmal auch nicht über das Spiel an sich sprechen, sondern eher, obwohl ich das sehr ungern tue im Nachhinein, über die Schiedsrichterleistung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem, wenn es gegen größere Mannschaften geht, oft die kleineren Mannschaften durch die Schiedsrichterentscheidung benachteiligt werden. Ich habe am Samstag eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen gesehen, seitdem ich im Futsal bin. Es wurde fast 40 Minuten lang gegen uns gepfiffen. Die klarsten Szenen wurden nicht gepfiffen oder für Panthers gepfiffen. Wenn ich von einem Kölner Fan hinter unserer Bank höre, dass der Schiri nichts für uns pfeift und die ganze Zeit gegen uns pfeift und am Ende des Spiels der Kölner Torhüter zu mir sagt, dass es eine katastrophale Schiedsrichterleistung ist, brauche ich, denke ich mal, selbst nicht mehr viel dazu zu sagen. Wir liegen 1-0 zurück, kassieren das 2-0 nach einem 6 Meter, nachdem der Kölner Spieler im Strafraum ausrutscht. Das 3-0 fällt, als unser Spieler durch einen Kölner Spieler mit beiden Händen zu Boden gerissen wird vor den Augen des Schiedsrichters, aber der Schiedsrichter einfach weiterlaufen lässt. Und etliche Szenen, die weiterhin auch gegen uns gepfiffen wurden. Ich möchte nicht sagen, dass wir mit einer besseren Schiedsrichterleistung das Spiel hätten gewinnen können. Dafür waren die Kölner einfach zu gut. Aber so wird den kleineren Mannschaften einfach die Möglichkeit genommen, gegen die besseren Mannschaften etwas zu holen, wenn dann noch die Schiedsrichterleistungen gegen einen sind. Und das, was ich am Samstag gesehen habe, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend für die Regionalliga, so eine Schiedsrichterleistung. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft bessert.
Heinz-Peter, ein bisschen mehr als der Schiedsrichter wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, definitiv. Nur trotz allem muss man auch sagen, dass Armin so eine Thematik niemals so offensiv ansprechen würde, wenn da nichts dran ist. Also definitiv wird es da doch die ein oder andere Fehlentscheidung gegeben haben. Und solche Fehlentscheidungen können natürlich auch an neuralgischen Stellen entstehen. Sag ich mal, bei knappen Spielständen, bei einem knappen Spielverlauf trifft der Schiedsrichter 1, 2, 3 Fehlentscheidungen und schon kriegt das Spiel eine andere Wende, eine andere Richtung. Er hat es aber auch gesagt, die Kölner hätten das Ding auch gewonnen, wenn der Schiedsrichter nicht oder die Schiedsrichter nicht so katastrophal gepfiffen hätten. Ja, und ein 7-1 ist ja auch ein deutliches Ergebnis. Zur Halbzeit stand es schon 5-0. Niklas Hoffmanns hat 2 Tore erzielt und eine Vorlage geliefert. Das wird ihm sicherlich gut tun. Er war krank, er war verletzt in letzter Zeit, hat auch in der Nationalmannschaft in der letzten Zeit keine Rolle mehr gespielt. Insofern war das sicherlich für ihn persönlich auch sehr wichtig, dass er da einfach mal wieder auf dem Scoreboard dazu beitragen konnte, dass die Kölner gewinnen. Er ist ja ohnehin auch ein wichtiger Spieler für die Mannschaft. Timo Heinz hat auch 2-mal getroffen, eine Vorlage geliefert. Am Ende des Tages muss man sagen, die Kölner haben letztlich die Wut auf den Platz gebracht. Die haben es in die richtige Richtung kanalisiert. Sie hatten 2 Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Sie hatten 2 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Einen Punkt nur geholt von 6 möglichen. Die Wut hat die Angst besiegt. Das sagt nicht zuletzt schon der Punisher. Und das haben sie gut gemacht. Sie haben das Ding mit 7-1 gewonnen. Sicherlich nicht so leicht, gegen den WSV 7 Tore zu schießen. Das ist bisher in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen. Sie haben ein Signal an die Liga gesendet, hey, wir sind noch da, Leute, ihr solltet uns auf gar keinen Fall abschreiben. Und jetzt gibt's am nächsten Wochenende das Spitzenspiel gegen die Black Panthers Bielefeld. Sie müssen nach Bielefeld reisen. Die Bilanz spricht klar für die Kölner. 4 Spiele in den letzten 2 Jahren, die wurden alle durch die Kölner gewonnen. Die Bielefelder haben sicherlich noch eine gewisse Rechnung offen. Und zu den Wuppertalern muss man sagen, im Vergleich zum Vorjahr, das ist dann positiv zu bemerken, haben sie die Gegentore im Auswärtsspiel bei den Panthers Köln halbiert. Nämlich da haben sie 0-14 verloren. Jetzt 1-7, haben sogar noch 1 geschossen. Aber das wird die Mannschaft natürlich wenig trösten. Neben der Unzufriedenheit in Bezug auf den Schiri kann man auch sonst nicht viel Positives vermelden, außer dass sie in der Saison mit bisher schon so viele Punkte gesammelt haben, dass eigentlich nach unten, wenn sie weiterhin ihre grundsätzliche Stabilität auf die Platte bringen, nichts passieren sollte. Und erwähnenswert ist sicherlich auch noch, zum zweiten Mal in Folge fallen in einem Spiel der Futsal Panthers Köln weniger Tore als in einem Spiel des FC. Ich meine, in Hamburg gab es ein 0-1, am Wochenende gab es ein 8-1 gegen Dresden, was mich persönlich natürlich auch gefreut hat, auch wenn ich mit dem Fußball insgesamt beim FC nicht wirklich einverstanden bin. Aber trotz allem ist das sicherlich bemerkenswert, zumal die Ergebnisse ja auch diametral auseinandergehen. Aber Futsal Panthers Köln haben sich wieder gefangen, sind in der Spur. Jetzt gibt es ein ganz wichtiges Spiel am kommenden Wochenende gegen die Black Panthers Bielefeld. Die Sennestädter werden sicherlich entspannt auf dieses Spiel gucken, weil die beiden Verfolger, die direkten, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und der WSV, da muss ich gerade gucken, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen die am Wochenende spielen, aber sie werden sicherlich ein bisschen brauchen, um auch, naja, diese Fehlleistung der Schiedsrichter zu verarbeiten und dann eben am Ende auch eben diese Niederlage.
Es geht zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Also von daher, das klingt doch schon mal zumindest vom Tabellenbild her für die Wuppertaler nach einer machbaren Sache, wo man die Düsseldorfer natürlich auch nicht unterschätzen sollte. Ich hatte ja vorhin gesagt, stehen auf Rang 8 mit 7 Punkten, können natürlich mit dem Sieg da auch einiges gut machen und dann in neue Dimensionen in der Tabelle hochspringen, zumindest vorerst. Aber gucken wir alles an, werden wir alles in der nächsten Woche natürlich besprechen, hier auf meinsportpodcast.de im Sportplatz. Und da gibt es dann dienstags, wie immer, die Futsal-Liga West bei uns in der Sendung. Heinz-Peter, vielen Dank für diese Woche.
Danke, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.